Genau, mal schauen, wie viel Palmsonntag da drin steckt. Nein, sehr schön, euch zu sehen. Toll, dass ihr da seid. Ich hätte eigentlich gerne noch weitergemacht in dieser Zeit der Anbetung des Lobpreises. Wem ging es auch so? Ja, einfach zu sein bei ihm, bei Gott. Das ist doch ein Riesenvorrecht, ein Geschenk. Was ist das höchste Ziel deines Lebens? Ich habe bewusst nicht gefragt, was ist das Ziel des Lebens, weil mein Freund M. Punkt, der würde dann vielleicht sagen, das Leben an sich zu leben. Aber es gibt viele gute mögliche Ziele. Ja, aktuell ist es so, jeder wünscht sich Gesundheit, ja, dass wir gesund sind, dass andere gesund bleiben und eine einfach gutes Durchkommen durch diese ganze Situation. Oder es kann ein mögliches Ziel sein, eine glückliche Familie und gute Freunde zu haben. Oder Erfolg am Arbeitsplatz. Manche haben das Ziel, hey, ich will Abenteuer, ich will Spaß haben. Was ist das höchste Ziel deines Lebens? Es sind hier viele Menschen im Raum und jeder hat so seine ganz eigenen Bedürfnisse, seine ganz eigenen Wünsche und auch Gebete. Ja, da geht es darum, den Mann oder die Frau fürs Leben zu finden. Oder ich brauche Frieden und Ruhe in meinen Gedanken oder in meinem Gefühlschaos. Man wünscht sich und betet für Verständnis und Annahme in der Ehe oder körperliche Heilung und vieles mehr. So war es auch damals am Dominicia in Palmis de Passione Domini. Das ist lateinisch für Palmsonntag. Also da war es auch so am Palmsonntag. Am Palmsonntag war Jesus auf dem Weg nach Jerusalem. Wir lesen davon, dass er einzog in diese Stadt. Und heute beginnt ja die Karwoche. Heute ist ja der Beginn der sogenannten stillen Woche oder heiligen Woche. Und am Palmsonntag beginnt es eben, und da zog Jesus nach Jerusalem, und davon lesen wir Markus 11 ab Vers 1. Viele Menschen breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus, andere hieben wieder Federn auf den Feldern Zweige von den Bäumen und legten sie auch auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und sie riefen: Gepriesen sei Gott! Gesegnet sei der, der im Namen des Herrn kommt. Gesegnet sei das Reich des Vaters David, das nun kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. So ging es damals zu. Das war die Situation am Palmsonntag. Und die Menschen in Jerusalem, da waren viele zusammengekommen, weil die dieses Pessachfest, das Passamal gefeiert haben. Die verbanden, ebenso wie wir heute, viele Ziele, viele Wünsche, viele Hoffnungen legten sie damit rein, mit diesem Einzug von Jesus nach Jerusalem als König. Dieser Ruf Hosianna heißt so viel wie Gott hilf. Gott hilf. Und das war ihnen wichtig, dass Gott hilft, eben, dass er Frieden schafft. Manche Menschen wollten Heilung, aber sie wollten diese politische Veränderung. Sie haben gehofft, dass Jesus jetzt ein neues, großes Königreich für Israel dort anfängt und sie befreit von dieser römischen Besatzung. Was ist das höchste Ziel deines Lebens? Wir sind ja hier in einem Gottesdienst und da kann ich auch was von mir sagen, dass mein höchstes Ziel ist es, Gott zu kennen und Jesus zu lieben. Das ist mein höchstes Ziel. Mein größter Wunsch, dass darum geht es, Gott zu kennen, Jesus zu lieben. Und das hat schon vor bald als mehr als 40 Jahren angefangen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, aber damals als Teenie-Junge habe ich gefragt mich, was soll das Ganze? Was ist eigentlich hier los? Was macht mein Leben aus? Wofür eigentlich? Und gibt es irgendwie einen Sinn oder gibt es irgendwie überhaupt dann ein Ziel für das Leben? Das war so das, was mich umgetrieben hat und eine lange Geschichte kurz gemacht. Jesus ist mir begegnet. Jesus ist mir als Person auf Du und Du begegnet und hat gesagt, Andreas, folge mir nach. Und das war dieser Kehrpunkt in meinem Leben, wo ich wusste, hey, Ich bin angekommen. Ich bin angekommen. Ich habe mein Zuhause im Unsichtbaren zwar, aber da durfte ich sein. Und da habe ich gemerkt, hey, da ist für mich alles, dieses Fragen, dieses Suchen zur Ruhe gekommen. Und da war ein Friede, ein Angenommensein, ein Geliebtsein, das ich gar nicht euch beschreiben kann. Und das hat das Leben komplett auf den Kopf gestellt. Und das ist das, worum es geht. Ja, und das war auch in erster Linie das, worum es Jesus ging. Jesus, als er hier auf der Erde gelebt hat, investierte die meiste Zeit von diesem 3 Jahre öffentlichen Leben, investierte er in die Beziehung zu seinem Vater, zu Gott, als auch in seine Freunde, in die Beziehung zu seinen Jüngern. Als er in der Passionswoche nach Jerusalem kam, da wollte er mit seinen Jüngern das Passamahl, das heutige Abendmahl feiern. Das war ihm wichtig, dass er mit ihnen diese Zeit hat, mit ihnen die Gemeinschaft hat. Und dann war es ihm auch noch wichtig zu beten, im Garten Gethsemane mit seinem Vater zu sprechen, bevor er diesen Weg ans Kreuz ging. Und davor in der Woche hat er noch für Ordnung gesorgt. Hat er gesagt, hey, er geht in den Tempel, dort wo die ganzen Händler waren, die da gehandelt haben mit irgendwelchen Dingen, Tieren und Waren, und hat da mal sauber gemacht und gesagt, hey, das soll ein Haus des Gebetes sein, dieser Tempel. Und darauf komme ich dann noch am Ende. Jesus hatte diese eine Mission. Das war von ihm her sein Auftrag, dass er gesagt hat, diese verloren gegangene, zerbrochene Beziehung zwischen Gott und dem Menschen, dass er die wiederherstellt. Jesus zeigt uns, wie der Vater im Himmel ist. Das könnt ihr in diesem Mini-Evangelium erkennen vom wartenden Vater, oder vielen wird es bekannt sein unter der Geschichte vom verlorenen Sohn. Wie ist der Vater da drin? Wie zeigt sich der Vater da gegenüber diesen beiden seinen Söhnen? Und Jesus zeigte uns, was es bedeutet, als sein Freund und als Gottes Kind in seinem Königreich, in Gottes Königreich zu leben. Das war seine Mission. Und Jesus hat das gelebt. Er hat es mit seinen Jüngern, seinen Freunden gelebt. Er hat mit denen tagtäglich verbracht. Er hat mit denen geschlafen. Die haben mitgekriegt, wenn er gepupst hat. Die haben mit ihm gegessen. Die haben mit ihm vielleicht Sport gemacht, wenn es das damals schon gab. Also da gab es so vieles, was die einfach in dem alltäglichen Leben mitbekommen haben. Wie er geredet hat, wie er gedacht hat, wie er gefühlt hat, wenn er geweint hat, wenn er glücklich war. All das haben sie erlebt. Und Jesus kam, um genau das zu demonstrieren. Hey, das heißt es, hier zu leben, aber auch mit Gott in der Beziehung zu sein, in der Verbindung mit ihm, und dann hier das Leben zu gestalten. Die Bibel sagt uns, dass alle Menschen, nicht nur die gläubigen Menschen, sondern alle Menschen einen Teil von Gottes Image besitzen. Also alle Menschen haben irgendwie einen Teil noch davon. Davon könnt ihr nachlesen im 1. Mose 9, Vers 6, Psalm 139, ab Vers 13 im Jakobusbrief im Kapitel 3. Da wird das beschrieben, dass wir dieses Ebenbild sind, das Gott uns dazu gemacht hat. Und deshalb ist es ja so doof und absolut blöd und verkehrt, wenn es Mord oder Abtreibung gibt. Weil dann immer ein Mensch, eine Person kaputt gemacht wird, nicht mehr da ist, die eigentlich ein Teil von diesem Ebenbild ist, von Gott her. Doch dieses Image, dieses Ebenbild, das wir haben, das wir tragen, ist unvollständig. Durch unseren Stolz, durch unseren Alleingang, dass wir gesagt haben, ich weiß es besser als Gott, ich will damit nichts zu tun haben, mit diesem Göttlichen, mit diesem Christlichen zum Beispiel, durch diesen Alleingang ist dieses Image beschädigt. Und haben wir so ein verzerrtes Abbild. Und deshalb hat Gott Jesus auf diese Mission geschickt, um dieses Bild wieder zu vervollständigen, um es wieder herzustellen, was verloren war. Und wie schaut dieses Abbild denn von Gott aus, diese Ähnlichkeit von Gott, wie schaut es aus? Ja, so wie Jesus Christus. Die Bibel sagt, dass Jesus das exakte Abbild von Gott ist. 2. Korinther 4, Vers 4. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, heißt es im Kolosserbrief in Kapitel 1, Vers 15. Und die exakte Repräsentation seines Wesens. Nach dem Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 3. Das ist es. Jesus ist dieses Abbild von Gott. Er ist derjenige, der ihm natürlich ähnlich ist, weil er Gott selbst ist und er zeigt es uns. Und lasst es mich hier klar sagen, es geht nicht darum, dass wir jetzt dann auch wie Gott sind oder dass wir Gott sind. Ja, da gibt es genug Religionen oder auch fernöstliche New Age Philosophien, die sagen, dass da eben wir göttlich sein könnten oder sogar Götter werden könnten. Das ist nur irgendwie ein alter Abklatsch. Die promoten nur die alte Lüge vom Satan, dass wir wie Gott werden könnten. Das war schon immer der Versuch des Teufels, den Menschen davon wegzubringen, von dieser Beziehung mit Gott und zu sagen, hey, du selber kannst Gott sein. Aber darum geht es ja nicht. Wir versuchen das in unserem Stolz, dass wir Umstände kontrollieren wollen oder die Zukunft oder sogar vielleicht andere Menschen. Wir versuchen da manchmal uns aufzuspielen, so, aber wir sind eben nur Geschöpfe. Doch Gott möchte von uns, dass wir wohlgefällig, gottgefällig leben, dass wir gottesfürchtig leben, indem wir seine Werte, seine Einstellungen, seinen Charakter in uns aufnehmen. Das ist sein Wunsch, sein Ziel. Davon spricht in Epheserbrief Kapitel 4 ab dem Vers 22. Deshalb sollt ihr euer altes Wesen und eure frühere Lebensweise, Denkweise ablegen, die durch und durch verdorben war und euch durch trügerische Leidenschaften zugrunde richtete. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Als neue Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Gottes ultimatives Ziel für unser Leben hier auf der Erde ist in erster Linie nicht Komfort, dass wir uns wohlfühlen und dass es uns gut geht, sondern sein ultimatives Ziel ist unsere Charakterentwicklung. Das ist eigentlich sein Anliegen, dass er uns in unserem Wesen, in unserer Denk- und Lebensweise daran verändert, dass er das neu macht in uns. Er möchte, dass wir geistlich erwachsen und wie Jesus Christus werden. Jesus ähnlich zu werden bedeutet aber dabei nicht, dass wir irgendwie unsere Persönlichkeit aufgeben, dass wir irgendwie denken, wir müssten jetzt da wie Marionetten werden. Nee, du bist einzigartig gemacht. Bei diesem höchsten Ziel, Jesus ähnlich zu werden, also Gott zu kennen und ihn zu lieben, da geht es um die Veränderung meines Charakters, aber nicht der Persönlichkeit. Wenn das nun das höchste Ziel unseres Lebens ist, zu sagen, hey, ich kenne Gott, ich liebe ihn, ich will Jesus ähnlich werden. Wie soll das passieren? Wie kann das klappen? Wenn Gott uns schon von Anbeginn der Zeit auserwählt hat und uns vorherbestimmt hat, seinem Sohn gleich zu werden, damit sein Sohn der Erstgeborene unter vielen Geschwistern werde, so heißt es im Römerbrief Kapitel 8, Vers 29. Also wenn Gott von Anfang an sich das gedacht hat, dass wir Jesus da ähnlich werden sollen, dann können wir dem zustimmen oder eben nicht. Dann können wir sagen, ja, wenn das Gottes Gedanken, seine Pläne, Absichten für mich sind, ja, dann super, gut, dann will ich das entdecken, dann will ich da rein, dann will ich das erleben oder eben nicht. Wenn wir so werden wollen wie Jesus, dann wissen wir, dass wir auch da einen langen Weg vielleicht vor uns haben, dass es auch ein Prozess ist. Manches passiert vielleicht so, dass Gott uns das schenkt, in uns verändert, ja. Aber manches wird eben Zeit dauern und manchmal mag es auch so ausschauen, als ob wir rückwärts gehen. So, wie können wir wachsen? damit wir wissen, wer und wie Jesus ist, da könnten wir uns einfach das anschauen, was er sagt, wie er sich gibt. Für alle Fußballfans, ich hoffe ja, dass es die Europameisterschaft gibt dieses Jahr. Keiner weiß es so genau, ob sie stattfindet. Manche denken sich, es ist doch wurscht, soll sie halt nicht stattfinden. Aber bei so einer Europameisterschaft, da passiert etwas Interessantes, auch während der Bundesliga. Da gibt es so Kinder und Teens, so ein paar Verrückte, die sagen, hey, da ist irgendwie so ein Fußballstar, irgend so einer, den sie anhimmeln, sagen, boah, der ist so genial, der spielt so toll. Und dann versuchen die, wie der zu sein. Dann ziehen die das Trikot an mit dem seiner Nummer und seinem Namen drauf. Die lassen sich die Haare so schneiden. Die fangen an, die Tricks zu üben, so wie diese Fußballer. Ja, dann versuchen die, das zu kopieren. Oder versuchen da irgendwie sich von diesem Image, von diesem Vorbild da beeindrucken zu lassen. Und die tun das, weil sie diesen Spieler so arg bewundern. Und genauso können wir Jesus bewundern als Mensch, als der, was er getan hat, wer er ist, wie er sich verhalten hat. Und wir könnten jetzt die Bergpredigt, die Seligpreisung Matthäus 5 anschauen, die Frucht des Geistes in Galater 5, darüber habe ich schon mal gepredigt im September, da geht es darum, dass diese Frucht eben das Spiegelbild von Jesus ist, wer Jesus eigentlich ist von seinem Charakter her. Oder eben auch das großartige Kapitel über die Liebe aus 1. Korinther 13. Und dann würde da so viel Richtiges und Gutes und Wahres drinstehen, und was uns auch prägen und bestimmen darf. Aber ich weiß, dass dieses Kopieren manchmal dazu führt, dass ich mich dann anstrenge, dass ich dann versuche, irgendwie was zu performen und dass wir dann irgendwas was tun. Aber in 2. Korinther 3, Vers 18 heißt es, ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen, wie in einem Spiegel, und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm ähnlicher werden und dass wir mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn und des Heiligen Geistes. Er macht es. Er schafft es in mir. Er bewirkt diese Umgestaltung dieses Wesens, dieses Neue, was er da in uns hineinlegt. Ich kann mich da nicht anstrengen und ich brauche mich da nicht anzustrengen, sondern er weiß, der Heilige Geist, der schließlich am besten, wer Jesus ist und wie er ist. Und das bleibt manchmal ein fortlaufender Prozess, aber es ist, denke ich, gut, dass wir sagen, hey, es ist so richtig, dass wir auf ihn sehen, deswegen eigentlich noch mehr Zeit im Lobpreis, in der Anbetung, im Gebet, auf seine Schönheit, auf seine Kraft, auf seine Heiligkeit, dass ich Jesus anhimmeln kann und sagen kann, boah, wie genial ist er, wer ist er, wie schön. Und dass wir sagen, wir können immer mehr werden wie er. Er lebte ein absolut attraktives, wirkungsvolles Leben. Er lebte, um seinem himmlischen Vater zu gefallen. Und es geht dabei nicht um das Einhalten von Regeln. Es geht dabei nicht darum, tu dies und tu das nicht. Sondern das wird auch nichts verändern. Das wird auch nichts uns umprägen. Sondern wenn wir Jesus kennenlernen, wenn wir ihn als Person in unserem Leben haben, ja, wenn wir wissen, okay, es geht darum, sich aus seiner Liebe und seiner Gnade heraus zu verwandeln zu lassen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mein Wunsch ist es für mich und auch für dich, hey, schon morgens beim Aufwachen, an ihn zu denken, ihm zu danken oder irgendwie zu sagen, hey, ich brauche dich, ich brauche deine Liebe, was du auch da ausdrücken willst. Ja, gestern während dem Online-Seminar da einfach zu erkennen, boah, so ist es, so sehr sehnt er sich nach mir, genau das ist sein Wunsch, diese Freundschaft, diese Beziehung. Am Nachmittag in der Besprechung, im Gebet merken, da ist auf einmal Gottes Gegenwart, da kannst du so ganz einfach innehalten, während dem Alltag hinhören und sagen, Jesus, ich bin jetzt hier. Zeig du mir, was du mir sagen willst. Was sagst du dazu? Ich bringe am Freitag mein Kind zum Kindergarten, meinen kleinen Stöpkes, und danach sich einfach in die Sonne auf die Bank zu setzen und sagen, hey, ich genieße jetzt diese Begegnung. Ich kann ihm mein Herz ausschütten. Ich kann ihn aber auch fragen, was er zu gewissen Situationen denkt. Donnerstagmorgens beim Männergebet, da geht es nicht um das Abarbeiten einer Agenda oder einer Liste. Das muss ich jetzt alles runterbeten oder das jetzt irgendwie. Sondern geht es zuerst um diese Beziehung zu ihm. Um diese Freundschaft, um das, hey, ich kenne ihn, ich schaue ihn an, ich merke, wie er mir begegnet, wie er zu mir spricht. Wenn es unser höchstes Ziel ist, Jesus ähnlicher zu werden, dann kommt es auf diese Beziehung mit dieser lebendigen Person an, mit Jesus Christus. Ihn zu kennen, ihm zu begegnen, Tag ein, Tag aus und sogar in der Nacht. Jesus, und darum bete ich, dass ja, du dieses Ziel, dieses Verlangen in uns stärker werden lässt, dass das in uns zunimmt, wenn das noch nicht da ist, dass wir merken, wie du uns da hineinrufst und lockst. Und wenn das schon da ist, ja, dann lass uns noch viel mehr verstehen und erkennen, wer du bist und wie du bist. Weil du so unfassbar groß, so überwältigend bist, so kraftvoll, so schön, so, ach, alles. Jesus, und ich bete, dass du uns im Alltag begegnest und uns zeigst, wo oft unser Beschäftigtsein, unser Tun, unser Machen uns vielleicht davon abhält, wirklich da jetzt schnell zu dir zu kommen. Klopf du an unsere Herzenstüre und zeig du uns, dass du unser bester Freund bist und dass du mit uns bist alle Zeit. Lass uns ihm begegnen, jetzt in diesem nächsten Lied.